Herzlich willkommen hier beim Ferngespräch. Ich bin der rosarote Panzer und ich habe mir heute als Gast ausgesucht den Urs Morell. Er ist jemand, der über ein Thema spricht, das ich sehr interessant finde, das aber oft noch relativ unbeleuchtet wird. Und zwar geht es um das Thema Demografie und da ist er im Bitcoin-Space relativ aktiv. Herzlich willkommen, Urs.
Ja, hi, grüß dich. Dankeschön, dass ich da sein kann. Freue mich.
Du bist beruflich Altenpfleger und damit quasi an vorderster Front, was Demografie angeht. Ne? Wie kann man das sonst noch mehr live erleben? Und du beschäftigst dich recht viel damit. Ich meine, die Spatzen pfeifen von den Dächern. Wir sind eine überalterte Gesellschaft und wir müssen irgendwie schauen, dass wir, sagen wir mal, die Rentenlücke füllen. Oder sag einfach gerne selber, wie würdest du es ausdrücken? Was ist das konkrete Problem? Wie beurteilst du das? Und zu der Lösung kommen wir dann im Laufe der Zeit, würde ich vorschlagen.
Ja, gerne. Ja, also du hast ja schon gesagt, seit 22 Jahren arbeite ich in der Altenpflege. Ich habe eigentlich drei Berufe. Der erste war Gaswasserinstallateur, da habe ich ein Zivi gemacht und dann in der Altenpflege gelandet. Jetzt bin ich nach 22 Jahren raus aus der Pflege und bin jetzt in einer anderen Branche tätig. Aber ich habe jetzt, wie gesagt, 22 Jahre das miterlebt. Wir hatten damals im Unterricht in der Altenpflegeschule auch schon Demografie das Thema, dass wir mit den Babyboomern irgendwann auf ein Problem stoßen. Und ich habe halt 22 Jahre jetzt immer gesehen, wie die Gesellschaft sich entwickelt und habe dann auch irgendwann für mich gemerkt, dass es da irgendwie eine Grenze erreicht hat. Ich hatte damals 2007 ein Zitat aufgeschrieben und zwar habe ich das genannt, dass der Wohlstand und der medizinische Fortschritt unserer westlichen Welt ein Segen ist, aber auch ein Fluch ist, mit dem wir noch lernen müssen, umgehen zu können. Und in diesem Lernprozess sind wir jetzt meiner Meinung nach, weil ich denke, dass wir jetzt langsam eine Grenze erreicht haben, egal ob das jetzt das Sozialsystem oder ja die Wirtschaftsleistung der westlichen Welt, wird meiner Meinung nach das Potenzial schrumpfen, auch der Zuwanderung. Und das Interessante ist halt, diese Entwicklung wissen wir eigentlich schon seit in den 70er Jahren. Also in den 70er Jahren sind ja die Geburten sehr stark abgefallen, Anfang der 70er Jahre. Und seitdem bewegen wir uns in einer Range, sage ich jetzt mal, seit 1970 ungefähr zwischen 1,3 und 1,6 Kindern pro Frau. Also die Fertilität nennt sich das. Das ist die durchschnittliche Geburtenrate einer Frau im gebärfähigen Alter in einer Gesellschaft. Das heißt, jede gebärfähige Frau in Deutschland kriegt jetzt aktuell 1,4 Kinder. Und ich bin letztens auf eine interessante Zahl gekommen in einem Artikel, das würde ich jetzt gerne mal sagen, weil das ist echt, da kann man sich das mal so vorstellen, was das eigentlich bedeutet. Also wir haben jetzt 1.000 Frauen und 1.000 Männer, das sind 2.000 Personen insgesamt. Und bei der Fertilität von 1,4 Kindern pro Frau ergibt es dann 1.400 Kinder. Also die 2.000 Personen sterben, Vater und Mutter, und dann bleiben 1.400 Kinder übrig. Mhm. Dann die nächste Generation, es sind ja dann im Grunde 700 Männer, 700 Frauen. Wenn die wieder 1,4 Kinder kriegen, dann sind wir bei 980. Das heißt, die dritte Generation kriegt dann nur noch die Hälfte der vorherigen Generation. Und wenn man das so weiterspielt, sind wir bei der dritten Generation die Hälfte, zum Beispiel die fünfte ist nur noch ein Viertel und die siebte Generation noch ein Achtel von der Ausgangsgröße. Das heißt, dieser Schrumpfungsprozess nimmt von Generation zu Generation mehr zu. Also das, wenn man so die Zahlen vor sich sieht und mal so das eigentlich ein leichtes Rechenbeispiel hat, ist es doch sehr interessant. Und wir reden jetzt wegen den Babyboomern, wir reden jetzt von 18 Millionen Menschen, die bis 2035 in Rente gehen und 11 Millionen kommen dem Arbeitsmarkt nach, die auch schon bereits geboren sind. Die geburtenstarken Jahrgänge, die waren ungefähr 2,4 Kinder pro Frau. Mhm. Und die sind ja nach dem Krieg geboren und das heißt, die Babyboomer haben deutlich weniger Kinder gekriegt als deren Eltern. Das heißt, jetzt ist es halt so, 1,4 Kinder müssen 2,4 Fertilität ersetzen. Und das heißt, zwischen 18 Millionen und 11 Millionen Menschen haben wir eine Lücke von ungefähr 7 Millionen Menschen, die dann halt bis 2035 dem Arbeitsmarkt fehlen werden. Genau, und jetzt ist halt die Frage, wie wir damit umgehen können. Und die Entwicklung, ja, wie gesagt, die wissen wir eigentlich seit 50 Jahren, dass die eintreten wird.
Vielleicht ganz kurz. Ich meine, es bringt so viele Implikationen mit sich, aber vielleicht könntest du vorerst sagen, warum genau ist das ein Problem? Es könnte ja theoretisch lösbar sein, wenn wir... Es ist eine schrumpfende Bevölkerung ist ja nicht zwangsläufig schlimm. Es kommt immer auf unterschiedliche Gegebenheiten an und worauf man es betrachtet. Klar, wenn ich mir den Arbeitsmarkt angucke oder gesetzliche Rentenzahlung, dann ist das eigentlich ziemlich katastrophal, weil damit kann man politisch betrachtet nicht umgehen. Aber auf den Einzelnen und auf die einzelne Familie gemünzt, muss es nicht unbedingt was Schlimmes sein, ne? Also nur weil jetzt meine Großmutter noch 4 Kinder und ihre Mutter aber 8 Kinder bekommen hat, ist dieser Bevölkerungsschwund noch nicht unbedingt immer problematisch, oder? Oder wie betrachtest du das?
Ja, also wie gesagt, also ich habe ja mit Demografie-Thema beschäftige mich halt privat sehr viel und mache mir viele Gedanken. Vor allem jetzt auch, wo ich dann so ein bisschen in den Bitcoin-Space rein bin, habe ich halt noch das Geld-Thema verstanden und auch Auswirkungen von staatlichen Regulierungen und so weiter und halt auf die Begrenztheit von Bitcoin. Aber zu deiner Frage, wenn du mich fragst, warum das jetzt eigentlich ein Problem ist, also ich stelle mir jetzt mal die Frage, wie definiere ich, würde ich für mich Wohlstand definieren? Und für mich ist Wohlstand eigentlich, dass ich nicht mehr 24/7 für meine Defizitbedürfnisse arbeiten gehen muss oder schauen muss, dass die kompensiert werden. Also zum Beispiel Ernährung, Wohnen. Also in der westlichen Welt würde ich jetzt mal behaupten, dass es überwiegend kompensiert, die Defizitbedürfnisse. Und wir gehen halt eher in die Wachstumsbedürfnisse, nenne ich sie. Das ist die Maslow's Bedürfnispyramide. Kennt der eine oder andere vielleicht, wo dann halt unten die Defizitbedürfnisse sind und oben eher die Wachstumsbedürfnisse. Und die Defizitbedürfnisse haben meiner Meinung nach und auch die Wachstumsbedürfnisse durch unsere arbeitstätige Gesellschaft immer mehr kompensiert. Also wir haben halt ganz viele Tätigkeiten outgesourced aus den Familien. Also früher waren ja die Familien eher zuständig für das Individuum, das es überlebt, und die Familie an sich, also Ernährung, Wohnen, Pflege der Eltern, Kindererziehung und so weiter. Und das haben wir halt durch unseren arbeitszeitigen Prozess, der auch immer tiefer geht, haben wir halt immer mehr outgesourced. Und ich würde jetzt mal behaupten, Gesellschaften, bei dem Staat nicht so viel Wert hat, oder wenn der Staat weg wäre, ist eh wurscht, also dann juckt es die Familie nicht.
Dann ist die Familie das Einzige, worauf man sich verlassen kann, oder wie man
genau sagt. Also ja, zum Beispiel Südamerika oder so, da sind ja die Familienstrukturen deutlich anders da als jetzt zum Beispiel in Europa. Und wenn jetzt in Südamerika, die sind jetzt auch schon unter 2 Kindern, wenn die jetzt langsam schrumpfen, glaube ich, dass arbeitsteiligen Gesellschaft. Ja, also wenn man jetzt so vergleicht, es fallen 7 Millionen Menschen aus dem Arbeitsmarkt, und diese 7 Millionen Menschen haben ja alle irgendeinen Job gemacht seit 50 Jahren.
Ja.
Egal ob Handwerker, Pflegekraft, Verkäufer, Ärzte, Erzieher, Busfahrer, Metzger, was weiß ich. Und das wird halt weniger werden. Und man merkt es ja jetzt schon. Pflegekräfte sind nicht ausreichend da, Ärzte nicht. Ja, der Metzger muss zumachen, der Handwerker macht dicht oder was weiß ich. Das sind halt alles arbeitsfähige Prozesse, wo ich meiner Meinung nach schon auch zukünftig gegebenenfalls die Defizitbedürfnisse nicht mehr kompensiert werden können. Und das merkt man halt extrem an der Pflege. Wir haben halt, früher war es ja so, dass Pflege in den Familien war und durch unser Sozialsystem, Pflegeversicherung, haben wir halt immer mehr outgesourced. Klar, die Familien haben sich auch voneinander entfernt. Also die Kinder sind halt weiter weggezogen und die Eltern sind dort geblieben. Und irgendjemand muss ja diese Menschen, diese Eltern auch versorgen. Und da gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder machen das die Kinder oder halt Pflegekräfte. Und es ist halt auch so, wir haben 5 Millionen Menschen, die pflegebedürftig sind in Deutschland. Und davon sind 4 Millionen, also 80%, werden zu Hause gepflegt. Und die fast ausschließlich von den Angehörigen. Das ist vielen gar nicht so wirklich klar. Und die Pflegekräfte, die halt jetzt in Rente gehen, die kann man halt nicht ersetzen, weil erstens ist es auch noch so, dass weltweit das gleiche Problem herrscht. Das ist ja nicht das Problem von Deutschland, sondern von der ganzen westlichen Welt. Also Europa, also Italien, Spanien, Portugal, whatever, die haben alle ihre Babyboomer gehabt, auch in den anderen westlichen Ländern, in Amerika, in Kanada, USA. Die haben überall einen höheren Anteil, wo die Leute jetzt in Rente gehen, als danach kommen im Arbeitsmarkt. Und der Punkt ist halt, wir haben extrem viele alte Menschen auf der Welt und die müssen irgendwie versorgt werden. Und deswegen gibt es eine sehr starke Nachfrage nach Gesundheitsleistungen weltweit, vor allem nach Pflegekräften und Ärzte. Und das trifft ja die ganze Welt gleichzeitig. Von daher, also das eine Thema sind Sozialsysteme und Geldsysteme, die an die Grenze kommen. Und auf der anderen Seite kommen natürlich auch auf unsere Bedürfnisse, also die halt immer schlechter befriedigt werden können.
Ja, ich sag mal, die Politik hat selbst das auch schon erkannt, ne? Und versucht in gewisser Weise gegenzusteuern. Wobei ich als, wie soll ich sagen, so ein bisschen das Versuch mit einem, ein Waldbrand mit einem Eimer Wasser zu löschen, ist so ein bisschen dieses Problem der Altenpflege mit Zuwanderung zu bekämpfen. Ich bin sicherlich nicht so stark im Thema wie du, weil ich nicht darin gearbeitet habe. Ich habe aber Verwandte und auch Freundinnen und so weiter und so fort, die in der Pflege gearbeitet haben, und die haben auch immer wieder gesagt, klar, im Einzelfall kommt es natürlich drauf an, aber Leute aus anderen Kulturkreisen, das muss noch nicht mal der Nahe Osten oder Afrika sein, sondern das geht auch schon in osteuropäische Bereiche. Wenn wir uns ein Altersheim angucken, ich kenne dann viele ältere Leute, die sprechen einfach den örtlichen lokalen Dialekt. Das fängt man nicht auf, indem man jemanden von Tausenden von Kilometern irgendwo einbürgert und dann dort in einem lokalen Altenzentrum arbeiten lässt und ältere Menschen pflegen lässt. Ich habe da irgendwie, da geht doch der Kontakt verloren. Ich meine, du hast das ja auch schon kritisiert, weil du gesagt hast, früher war das die Aufgabe der Familie, heute ist es alles zentralisierter und geht weiter weg. Mit anderen Worten, oder siehst du es anders? Also da ist, das ist einfach ein Problem, dass man nur durch Pflegekräfte, die man extern sich dazu holt, dieses Problem nicht aufgefangen bekommt, sondern es braucht eine grundsätzliche Wende, denke ich.
Ja, also ich denke auch, das Problem, oder was heißt Problem, durch die Zuwanderung in den Pflegemarkt verschieben wir das Problem nur zeitlich nach hinten, ja, meiner Meinung nach. Genau. Also ob wir jetzt die Grenze erreicht haben oder später weltweit skaliert, ist eigentlich jetzt egal. Der Punkt ist halt, früher war das die Pflege in den Familien selber. Und also heute einen pflegebedürftigen Vater oder Mutter zu pflegen, zu vor 50 Jahren seine Eltern zu pflegen, ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Mhm. Und zwar liegt der darin, dass wir ja die letzten 50 oder eigentlich schon seit vielen Jahren, seit 250 Jahren ungefähr, haben wir unsere Lebenserwartung immer hochgeschraubt und jetzt die letzten 50 Jahre noch weiter hoch. Das heißt, das Risiko, pflegebedürftig zu werden, steigt immens, aufgrund auch, weil wir halt unsere Lebenserwartung immer weiter hochgeschraubt haben. Und heute sind die Menschen halt multimorbid. Das heißt, viele Menschen haben halt viele Krankheiten gleichzeitig und der Pflegeaufwand, der wird immer spezialisierter und professioneller. Ja, und klar, wir haben ein Gesundheitssystem, das kommuniziert zu uns und sagt, komm, lass dich heilen, lass dich operieren, kostet nichts. Mach's. Ja. Also das ist echt krass. Und die Menschen, die bedürftig sind, pflegebedürftig sind und schwer krank sind, das habe ich auch oft gesehen, dass die eigentlich sehr müde geworden sind in diesem Gesundheitssystem, dass die einfach auch die Kraft gar nicht mehr haben. Gibt auch andere, die lassen sich auch weiter operieren. Aber was ich halt so gesehen habe in der Vergangenheit, dass vor allem die Angehörigen der Treiber sind. Komm, Mama, geh doch noch mal zum Arzt und nimm doch das und da. Also Das sind so ein paar Faktoren, wo ich meiner Meinung nach halt, dass das Gesundheitssystem kommt meiner Meinung nach an eine Grenze, weil es keinen Preis der Knappheit gibt. Also Gesundheitssystem ist eine extreme Planwirtschaft, also da ist alles komplett reguliert und ein Gesundheitsmarkt hat meiner Meinung nach keine Abwehrkräfte in Bezug auf die Knappheit. Weil halt Pflegekräfte und Ärzte sind extrem knapp, aber das kommuniziert nicht der Preis der Gesundheitsleistungen. Also ist schwierig, wo man da hinkommt, aber vielleicht, also ich habe da eine ganz interessante Grafik, wo halt die Kosten aufgezählt werden zu den gesunden Lebensjahren weltweit. Und die Schwellenländer, die haben auch gesunde Lebensjahre bis 60, 70. Und dann ist halt Schluss, dann sterben sie, weil sie sich das nicht leisten können oder weil das Sozialsystem nicht so aufgebläht ist. Mhm. Und wir haben halt in unserem Gesundheitssystem extrem hohe Kosten an Geld, Mitteln und an Ressourcen der Menschen, weil die ganzen Pflegekräfte müssen ja irgendwo herkommen. Aber halt nur für ein paar Jahre noch mehr gesundes Leben. Und die Frage ist halt, wie wir zukünftig diese Grenze halten können. Und ich glaube, meiner Meinung nach, also wenn wir dieser Grenze keinen Preis geben zukünftig, wird wahrscheinlich die Grenze, keine Ahnung, kollektiv an der Wand gefahren.
Ja. Bevor wir in Richtung Lösung tendieren, wollte ich noch ein oder sage ich mal Kipppunkt, wollte ich noch eine Dazwischenfrage stellen, weil ich das mal gelesen habe, dass die Japaner, die quasi keine Zuwanderung haben, die erlauben nicht Leute einfach zusätzlich in ihr System einzuwandern und dann eben als Pflegekraft zu arbeiten, die aber prinzipiell dasselbe Problem haben, dass sie dieses Problem teilweise versuchen mit Robotik zu lösen, was ich ganz interessant fand. Ich bin aber nicht tiefer im Thema. Was denkst du darüber oder weißt du was darüber?
Ja, also Thema Japan ist extrem interessant, weil es ist eine Insel, Japan ist hier noch älter als wir und die schrumpfen jeden Tag um 2000 Menschen, seit über 10 Jahren schon.
Das ist krass, wenn man das so hört.
Ja, also Japan ist echt ein Paradebeispiel für die demografischen Übergänge, wo halt dann die Geburtenrate unter die Sterberate fällt. Das heißt, es gibt halt immer mehr Todesfälle in einem Jahr als Geburten nachkommen. Das heißt, die Gesellschaft schrumpft dann faktisch. Mhm. Und ja, der demografische Übergang oder das demografische Modell der Übergänge hat nicht die Zuwanderung oder die Migrationsbewegungen. Das ist einfach so, ich sage jetzt mal, die natürliche Entwicklung einer Gesellschaft, die in vielen Gesellschaften schon stattgefunden hat die letzten 100 Jahre. Das konnte man in Europa beobachten. Jetzt auch Afrika fängt an, wo die Geburten auch weiter runtergehen. Und Japan lassen halt keine Zuwanderung zu, von der gesellschaftlichen Denke vor allem. Aber die merken jetzt auch, die können nicht mehr ohne Zuwanderung überleben sozusagen. Und die haben halt, wo bei uns jetzt schon langsam anfängt, haben die schon viele Jahre. Also da sind halt dann, werden Kindergärten zu Altenheimen umfunktioniert, ganze Dörfer sterben aus. Hm. Also ist echt interessant. Und Robotik, also meiner Ansicht nach, das habe ich auch schon öfters mal gesagt, halte ich nicht viel davon, alles mit Robotik zu lösen, und zwar aus mehreren Punkten. Erstens, geht es ja jetzt um die nächsten 15 Jahre, wo wir auch so ein massives Problem haben, weil ja viele in die Rente gehen und nicht genügend Kinder nachkommen. Also müssten wir eigentlich die 7 Millionen Menschen, die die Differenz halt darstellt, durch Robotik lösen. Und das werden wir nicht lösen können, meiner Meinung nach. Und vor allem auch, weil gleichzeitig die ganze Welt ja diese Robotikprozesse benötigt oder KI, whatever. Hm. Und wir werden ja immer mehr Gesundheitsleistungen nachfragen müssen. Also der Bedarf an Gesundheitsleistungen, der wird so massiv steigen und steigt jetzt schon die ganze Zeit, weil die Schere halt komplett auseinanderläuft. Auf der einen Seite werden wir immer älter, die Babyboomer. Wenn die Babyboomer in die Rente kommen, in die Pflege kommen, das wird ja nochmal interessanter. Also die ganzen Menschen, die da geboren worden sind nach dem Krieg, die müssen jetzt auch dann bald gepflegt werden. Und das wird meiner Meinung nach komplett aus dem Ruder laufen, dass eigentlich staatliche Gesundheitsleistungen oder Pflegeversicherung, whatever, gar nicht mehr hinterherkommen. Von den Kosten will ich gar nicht sprechen. Hm. Weil es bringt ja nichts. Du kannst ja die Menschen nicht herzaubern mit Geld.
Ja. Also ja, ja mit Zuwanderung versucht man das eben so ein bisschen. Aber das hast du ja gerade gesagt, dass man das Anreize, damit das Problem einfach nur ein bisschen in die Zukunft verschiebt.
Das denke ich auch. Also, dass wir meiner Meinung nach das, was wir jetzt machen, was ja eh schon viel zu spät ist, verschieben wir die Grenzen einfach und versuchen halt, dass das Fiat-System irgendwie damit klarkommt oder auch nicht.
Mhm. Ja. Was würdest du sagen, ist so ein bisschen, ja, also angedeutet hast du es jetzt schon, aber wann ist ein Kipppunkt erreicht, ab dem wir einfach ein Problem haben, dem wir überhaupt nicht mehr Herr werden, ohne dass wir das Gesundheitssystem mehr oder weniger überwerfen und nicht mehr so erhalten können?
Entschuldigung, kannst du noch mal ganz kurz, weil es steht jetzt nämlich gerade draußen. Ja. Kannst du noch mal kurz die Frage stellen?
Wann würdest du sagen, ist eine Form, also du hast eigentlich schon angedeutet, der Kipppunkt, der ist jetzt bald erreicht, wenn die Babyboomer, die sind jetzt langsam dabei, in Rente zu gehen und innerhalb der nächsten paar Jahre, nämlich quasi bis 2035, werden die pflegebedürftig oder viele von ihnen. Und wenn das die Familie nicht auffängt, würdest du quasi andeuten, 2035 ist eine Form des Kipppunkts erreicht, in dem wir gar nicht mehr drum rumkommen, das Gesundheitssystem, so wie es jetzt ist, komplett zu überwerfen. Und es geht gar nicht mehr anders.
Also bis 2035 sind alle geburtenstarken Jahrgänge in Rente.
Ja, ja.
Und das heißt, ja, die sind ja jetzt ungefähr 60 Jahre alt. Die fangen jetzt an, langsam in Rente zu gehen. Und das heißt, die sind dann 2035, 75, 80 im Moment. Und dann wird es schon mehr mit der Pflege. Das ja. merkt man jetzt schon auch, dass jetzt schon, also es sind halt jetzt gerade aktuell zwei Generationen, die in Pflege sind oder kommen. Das eine sind die Eltern der geburtenstarken Jahrgänge und die geburtenstarken Jahrgänge kommen jetzt auch langsam in die Pflege, weil von den geburtenstarken Jahrgängen spricht man halt nach dem Krieg, ich sage jetzt mal so grob 1950 bis 1975, je nachdem, also ungefähr 20 bis 25 Jahre haben wir jetzt so eine Range, wo die Leute jetzt in Rente gehen und halt dann auch dementsprechend nach den 20 Jahren das in die Pflege kommen. Also das ist ein Kommen und Gehen. Und also wie gesagt, bis 2035 sind alle weg. 18 Millionen Menschen sind dann in Rente, die halt rechnerisch nur von 11 Millionen kompensiert werden. Das heißt, 7 Millionen sind dann halt weg. Die sind dann auf der Versorgungsseite vom Staat und das Arbeitnehmerpotenzial schrumpft. Kipppunkt, ja, ist schwierig zu sagen. Es ist halt die Frage, wie man den definiert. Das ist halt ein schleichender Prozess, der sich jetzt verstärkt und vor allem jetzt dann verstärkt. Und man merkt es ja jetzt schon, wir haben, ja, Züge fallen mal aus, der Busfahrer fährt keine Linie, Pflegekräfte werden knapp, überall machen hier und da die Läden zu, überall suchen sie Leute, Quereinsteiger, pipapo. Und das ist auch nicht nur ein Problem von Deutschland, das ist überall das gleiche Problem. Auch die in Ostdeutschland zum Beispiel ist richtig krass und auch interessant demografisch von der Geschichte her gesehen, dass die noch mehr Mangel haben werden und noch extremer alt sind als viele Länder auf der Welt, wenn man jetzt die DDR noch als Land sehen würde.
Mhm. Das ist in Ostdeutschland quasi stärker als in Japan, das wusste ich gar nicht.
Ja, ja, und zwar, das sind zwei Faktoren. Und zwar war es so, dass 1970 waren die Geburten in Deutschland ziemlich tief. Mhm. Und vor der Wende, bevor die Mauer fiel, gab es in der DDR nochmal einen Babyboom. Und da waren die Geburten in Deutschland, in Westdeutschland schon längst unten. Aha. Und zur Wende sind die Geburten in der DDR sehr stark abgefallen. Ich glaube nur noch mal auf 1,1 oder so Kinder. Mhm. Und das heißt, auf der einen Seite gab es einen Boom in der DDR und dann, als die Wende kam, gab es einen Crash. Und ganz viele junge Menschen sind ja damals dann nach Westdeutschland gegangen, um dort Jobs zu suchen und zu finden.
Ja.
Bin dann in Westdeutschland gearbeitet. Das heißt, junge Menschen sind aus der DDR oder aus Ostdeutschland abgewandert in den Westen. Davon hat der Westen sehr stark profitiert. Und gleichzeitig sind dann ja die alten Menschen, also die Eltern, sind dann halt in Ostdeutschland geblieben. Also heißt, Deutschland insgesamt hat dann eigentlich sehr stark zur Wende profitiert, demografisch gesehen. Und das heißt, dass wenn man jetzt Ostdeutschland als Land noch sehen würde, also angenommen, die DDR gäbe es noch, es ist jetzt so, in Ostdeutschland in 7 Jahren ungefähr gibt es mehr Pflegekräfte als also Wähler unter 30. Das heißt, es gibt mehr Pflegekräfte, Entschuldigung, mehr Pflegebedürftige als Wähler unter 30.
Ich habe es automatisch irgendwie so verstanden. Ja.
Ja, das heißt, also wenn man Ostdeutschland jetzt nochmal als Land sehen würde, ist das älteste Land der Welt. Das hat ein bekannter Demograf gesagt oder Gesellschaftsökonom, der Stefan Schulz, in einem Interview. Ja, also der Kipppunkt ist schleichend und es wird sehr interessant werden. Also ich glaube, gesellschaftlich wird da ziemlich viel passieren. Die Frage ist, wie man das löst. Und meiner Meinung nach gibt es da gar keine Lösung. Ich glaube, wir müssen da einfach durch. Die Zeit wird es zeigen. Und ich glaube, wir werden einfach eine neue Realität haben. Also ich glaube, die zukünftige Realität in 20 Jahren, die ist nicht mehr zu vergleichen jetzt mit unserer Zeit. Das war ja auch, also ich habe ja viele Menschen gepflegt, die den Krieg erlebt haben. Ich habe auch viele Menschen gepflegt, die nach dem Krieg geboren sind, die jetzt auch schon teilweise pflegebedürftig werden. Und da merkt man schon einen großen Unterschied zwischen der Wahrnehmung von Knappheit und Wohlstand. Oder ja, die Menschen, die den Krieg erlebt haben und sehr viel Knappheit erlebt haben und schlimme Sachen erlebt haben, die haben eine ganz andere Art zu leben oder mit Knappheit umzugehen, jetzt als die nach dem Krieg geboren sind, weil die haben ja, denen wurden schon ja, die letzten 70 Jahre schon alle Bedürfnisse relativ gut kompensiert von den Defizitbedürfnissen. Also die haben nicht wirklich irgendwie eine Knappheit oder Gefahr gespürt. Also ich denke mal, der Kipppunkt wird jetzt langsam eintreten in Bezug auf das, ja, also man muss sich das ja nur vorstellen. Auf der einen Seite werden wir immer älter und haben zu wenig Kinder, um das zu kompensieren. Die Sozialsysteme, also das ist ja, die Politik weiß das ja eigentlich schon ewig. Und ich
Ja.
beschäftige mich auch schon damit ewig. Und es wird einfach nicht diskutiert, also nicht in der Gesellschaft, nicht von den Politikern und auch, was ich halt damals gemerkt habe, vor 3 Jahren, wo ich in den Bitcoin Space rein bin, wird es halt auch nicht wirklich von den Bitcoinern diskutiert oder mal thematisiert. Und ich glaube auch, dass unser Fiat-System und unsere Politik da sowieso nichts machen kann. Also das fällt halt alles aufs Individuum am Ende des Tages wieder zurück. Weil
Ja.
die Politik ist in ihren 4-Jahren-Zyklen gefangen. Das Fiat-System ist gefangen in ihrem Wachstumszwang. Also wenn wir jetzt sagen müssen, wir müssen was dagegen machen, dann hätten wir eigentlich vor, was weiß ich, 30 Jahren unsere Bedürfnisse runterfahren müssen, dass wir dann vorbereitet sind auf das, was jetzt eintritt. Und wir haben jetzt natürlich, das nennt man demografische Dividende, noch ganz kurz, das nennt man demografische Dividende. Also wir haben sehr gut wirtschaften können durch unsere Demografie. Es sind viele Kinder geboren damals nach dem Krieg, die sind alle in Arbeit gekommen. Gleichzeitig die Kinder der geburtenstarken Jahrgänge waren deutlich weniger. Deswegen war das Arbeitspotenzial, vor allem auch das Potenzial der Frauen, die nicht mehr so viel zu Hause waren, die konnten auch in Arbeit gehen. Wir haben auch sehr stark profitiert oder mussten auch so stark profitieren von Zuwanderung. Es ist so, seit 1970 rum haben wir jedes Jahr mehr Todesfälle als Geburten. Also würde Deutschland seit 50 Jahren eigentlich schrumpfen, hätten wir jetzt nicht die Zuwanderung. Und das sind halt alles so Punkte. Und jetzt kommen wir eigentlich in die demografischen Kosten. Und wir haben einen riesengroßen Schuldenberg vor uns, obwohl wir eigentlich jetzt erst in die Kosten kommen der Demografie. Also das sind alles sehr spannende Entwicklungen und Zahlen. Und deswegen glaube ich, dass jetzt so der Kipppunkt kommt, in dem wir in eine neue Realität wandern werden. Und am Ende des Tages glaube ich, dass also die Politik und was weiß ich, die können machen, was sie wollen. Das wird sowieso einsetzen. Weil ja. Um jetzt gegen zu arbeiten, ist, glaube ich, meiner Meinung nach eh zu spät.
Lass mich diesen Satz ein bisschen konkreter analysieren. Den hast du nämlich auch schon mal in deinem Gespräch bei Nicole Jiltsch so gesagt, die Politik hätte im Grunde genommen vor 50 Jahren reagieren müssen, um diesen Trend generell zu stoppen, umzukehren oder was auch immer. Du meinst damit konkret doch, um das Gesundheitssystem auf diese verstaatlichte Art und Weise, wie es oder das Pflegesystem generell, wie es jetzt existiert, um das zu retten, wären Einflussfaktoren nötig gewesen von der Politik, um das anderweitig zu steuern, weil das ist ja das, was die Politik macht. Sie greift einfach mit, sie bewirft das Problem mit Geld. Das ist eigentlich das, was sie immer macht. Ne? Das ist ja auch die Kritik im Grunde genommen daran. Und sie hätte das vor 50 Jahren auf eine Art und Weise lösen können, dass sie das Gesundheitssystem auf die verstaatlichte Art und Weise, wie es jetzt existiert, mit Stellschrauben hätte ändern können, so dass es besser geklappt hätte. Würdest du sagen, das macht dann einen Unterschied, um dieses Problem zu verschieben, oder hätten sie es vor 50 Jahren theoretisch tatsächlich lösen können und wieder uns in eine Geburtenrate von 2,1% von 2,1 Kindern pro Elternteile ja. lösen können? Weil ich bezweifle das immer, dass Politik sowas überhaupt vermag. Also oder zumindest demokratische Politik. Ja. Weil du hast es auch schon angedeutet, die sind auf 4 Jahre gewählt. Also der Wahlkampf spielt eine viel größere Rolle als langfristige Zukunftsperspektiven. Kein demokratischer Politiker kann 50 Jahre in die Zukunft denken. Das macht niemand.
Ja, und vor allem der Hauptpunkt ist ja, dass die Wählerschaft extrem alt ist. Und die Politiker werden bestimmt auch nicht gegen die größte Wählerschaft schießen, weil der Anteil der jungen Menschen, die eigentlich die Suppe auslöffeln müssen, die sind ja extrem belastet und die Steuern und Abgaben werden immer mehr steigen, um diese alten Menschen zu versorgen. Ich glaube, vor 50 Jahren, klar, hätten Politiker sagen können, Leute, wir haben ein Problem in der Zukunft, wir haben zu wenig Kinder und die ganzen geburtenstarken Jahrgänge werden in Rente gehen. Das wird zwar erst in 50 Jahren sein, aber wir müssen jetzt mal gucken, was wir machen. Also ich glaube,
aber sie haben es ja gemacht, ne? Sie haben ja zum Beispiel Kindergeld eingeführt. Das ist das Problem nehmen und mit Geld bewerfen. Das machen die immer so.
Ja, also ich sehe es halt so, dass, also wenn man jetzt mal andere Länder vergleicht, nehmen wir mal jetzt einfach mal USA, weil USA ist sehr interessant, auch Kanada. Also USA hat demografisch gesehen die stärkste Gesellschaft. Und zwar aus mehreren Punkten, was ich da sehe. Also USA ist sehr attraktiv für Zuwanderung. Die haben die englische Sprache. Ist eigentlich schon immer so, dass in den USA zugewandert wird. Ja. Die haben zwar auch weniger Geburten, aber die können, die letzten Jahre haben die immer ihren Arbeitsmarkt verjüngt und vor allem nicht den Sozialmarkt. Also wir haben ja viel in Deutschland, wo in Sozialsysteme einwandern und nicht in den Arbeitsmarkt. Das ist in den USA ein bisschen anders. Zusätzlich haben die Amerikaner ihre Risiken, ich sage jetzt mal, nicht so krass kompensiert vom Staat, durch den Wohlfahrtsstaat. Also ich sehe halt in der USA, also es ist auch so, USA ist demografisch gesehen in der westlichen Welt am besten aufgestellt, weil die halt viele Punkte abdecken, wo für Zuwanderung in den Arbeitsmarkt sehr attraktiv ist. In anderen Ländern, Deutschland zum Beispiel, ist viel im Sozialsystem, was zuwandert. Das sind eigentlich die komplett falschen Anreize, meiner Meinung nach, die das Problem noch extrem verstärken, wo die Menschen ja eigentlich meiner Meinung nach gar nicht viel können. Die folgen halt den Anreizen. Gell?
Natürlich, also, selbstverständlich.
Wie es so immer so ist. Und
Wie gesagt, ja, ich führe das immer, ich liebe dieses Zitat von Frédéric Bastiat, der immer sagt, der Staat ist die große Illusion, nach der jeder glaubt, auf Kosten jedermanns leben zu können. Und das ist das, was wir jetzt im Moment als, ja, wer hat das denn noch verschärfter als Deutschland? Also, wie du es gerade gesagt hast, ne, für Zuwanderung sind wir, wenn vom Sozialsystem leben, dafür ist Deutschland top. Um sein eigenes verdientes Geld zu behalten, ist Deutschland für den Arsch.
Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Also der Punkt ist, dass also durch Wohlstand steigt oder sinkt der Anreiz, Kinder zu kriegen, schon mal generell. Und dann ist es halt so, ich denke halt, dass die Anreize, Kinder zu kriegen, verloren gegangen sind, weil die Kinder ja eigentlich seit Jahrtausenden für das Alter, für die Versorgung im Alter zuständig sind oder was ist zuständig. Das ist ein Kommen und Nehmen, also ein Generationsvertrag. Und es ist auch in vielen anderen Ländern so, dass die Kinder da sind, dass man im Alter versorgt ist, dass die Familie an sich als unterste Ebene einer Gesellschaft gut überleben kann. Und wir haben halt durch unseres Outsourcen, durch Sozialsystem, jegliches Risiko im Leben wird zentral kompensiert vom Staat. Egal, ob du jetzt dir die Hand verletzt, ob du pflegebedürftig wirst, ob du ins Hamsterrad gehst, weil du arbeiten musst und die Kinder sind im Kindergarten versorgt. Also jegliches Risiko wird halt kompensiert und viele Risiken sind halt früher in den Familien kompensiert gewesen. Und das, also ich finde halt, der eigentliche Wert an an Kindern ist verloren gegangen in unserer extrem arbeitshelligen Gesellschaft, wo alle Risiken dann auch noch vom Staat kompensiert werden. Also dass der Staat und seine Sozialsysteme jetzt alleiniger Grund sind für sinkende Fertilität, ist nicht komplett, aber ich denke mal, so Sozialsysteme hebeln das dann vielleicht nochmal oder verstärken das.
Ja.
Und ich kann mir halt gut vorstellen, durch das, dass halt viele Risiken jetzt nicht mehr kompensiert werden können, weil der Staat, das habe ich auch schon mal gesagt, der Staat wird meiner Meinung nach auch durch den demografischen Wandel geschwächt, weil ja der Staat auch nichts anderes sind als arbeitende Menschen. Und die geburtenstarken Jahrgänge waren auch in den Prozessen im Staat beteiligt. Egal ob jetzt Polizei, Bundeswehr, Sozialsysteme. Irgendjemand muss ja die Leistung erbringen. Und ich glaube halt, umso weniger wir zukünftig die Risiken kompensiert bekommen, also der Anteil der alten Menschen, die gepflegt werden müssen, verbrauchen extrem viel Ressourcen. Und auf der anderen Seite haben wir immer weniger Ressourcen für am Anfang des Lebens, für unsere Kinder. Oder auch, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Unfall habe und mir was breche und das Krankenhaus ist voller alter Menschen und die haben keine Zeit für mich, die Ärzte oder Pflegekräfte, kann es auch mal sein, meiner Meinung nach, dass auch mal ein 30-Jähriger, 40-Jähriger nicht mehr versorgt werden kann. Und man merkt es ja jetzt schon, geh mal zu einem Facharzttermin oder Arzttermin oder whatever, da wartest du ein halbes Jahr. Und am Ende musst du halt dann in die Notaufnahme, weil es nicht mehr geht. Ja. Also ich hoffe, ich konnte es irgendwie jetzt beantworten.
Ja, nee, alles gut, ich konnte dir komplett folgen. Ich mag den Satz nicht, wie du gesagt hast, ich glaube, es gibt keine Lösung, wir müssen da einfach durch. Ja, natürlich müssen wir durch und wir werden es auch überleben auf die eine oder andere Art und Weise. Was ich probiere, mir ein bisschen plastischer vorzustellen, das ist, zu Beginn der Industrialisierung ist die Geburtenrate ja durch die Decke geschossen. Ne? Es wird immer uns erzählt, ja, das war eine Phase von, also meiner Meinung nach ist das quasi ausschließlich marxistische Propaganda, die Landflucht in die Stadt und in die Fabriken und dann wird behauptet, das wäre eine wahnsinnige Armut und in dieser angeblichen wahnsinnigen Armut ist die Bevölkerung ums Fünffache durch die Decke geschossen. Also wie das Armut sein soll, wenn man jetzt die Möglichkeit hat, das Fünffache an Kindern zu produzieren, ist mir nicht klar, aber Marxisten und Logik, da hört es bei mir sowieso ein bisschen auf. Und jetzt gehen wir durch eine Art Dekadenzphase, so ein bisschen in den Niedergang. Wir versuchen, den Wohlstand, der aufgebaut wurde, auf eine Art und Weise durch den Staat zu zentralisieren, dass wir möglichst jedes Risiko in irgendeiner Art und Weise loswerden. Und dadurch ruhen sich die Leute so ein bisschen aus. Und auf eine gewisse andere Art und Weise, ich denke, es wird auch wieder einen Aufschwung geben, der folgt aber schleichend und durch eine, Phase, die uns die löst nicht das Problem auf die Art und Weise, wie wir das jetzt haben, sondern sie versucht, dieses Problem auf eine völlig andere Art und Weise, an die wir jetzt nicht denken, zu dezentralisieren. Was ich hauptsächlich als Trend beobachte, ist, wenn wir jetzt Deutschland zum Beispiel nehmen, die Leute fliehen hier. Jeder, der in irgendeiner Art und Weise qualifiziert ist und sein Geld, der Mehrwert für andere Leute bieten kann, der versucht, aus Deutschland wegzukommen, weil es hier nicht attraktiv ist zu leben. Dann gehen die Leute in die Schweiz oder eben in die USA oder sonst wohin, wo sie eben ihr Geld behalten dürfen, wenn sie qualifiziert sind. Und fürs Sozialsystem hat das einen großen Anreiz. Und das wird dann auf die eine oder andere Art und Weise zu Fall kommen, meiner Meinung nach, wenn das Ganze nicht mehr finanziert ist, wie genau man diesen Kipppunkt berechnet oder sowas, das ist halt eine schwierige Frage, aber letztendlich denke ich, ist die einzige Möglichkeit, die passieren kann, dass es wieder zurück zu einer Dezentralisierung kommt, die ein stärkeres Bewusstsein auf die Familie wieder lenkt, dass wir wieder von einem Top-Down zu einem Bottom-Up kommen. Das ist das, was ich mir so ein bisschen vorstelle, wobei ich natürlich nicht sagen kann, was, wie, auf welchem Wege das passiert. Aber jetzt sprechen wir schon 40 Minuten. Lass uns mal ein bisschen zum Thema Bitcoin kommen. Da würde ich nämlich im Allgemeinen immer gerne drüber reden. Wie betrachtest du dieses Demografieproblem im Speziellen vor dem Hintergrund Fiat und eben Bitcoin-System? Siehst du in Bitcoin konkrete Lösungen oder mehr als eine Betrachtungsweise?
Ja, also sehr spannendes Thema. Das ist auch genau der Punkt, warum ich auch in den Bitcoin-Space so tief eingetaucht bin, weil ich halt da so ein Puzzleteil für mich gesehen habe, wo ich so ein paar Wege erkannt habe. Und ich bin ja seit 3 Jahren jetzt in dem Space im Thema Demografie unterwegs. Damals im Blockchainer-Forum habe ich damit angefangen, das so ein bisschen zu thematisieren, was die anderen Bitcoiner darüber denken. Und es war halt damals wirklich nicht viel, was da zurückkam. Und ich habe mir halt schon, ich stelle mir seit 3 Jahren jetzt eigentlich so die Frage, welche Auswirkungen der demografische Wandel auf die Bitcoin-Adoption hat und welche Anreize da vorherrschen. Und ich sehe halt in Bitcoin so, dass die Anreize durch den demografischen Wandel steigen, sich Bitcoin mal anzuschauen. Also jetzt angenommen, wir hätten jetzt nicht die zukünftige Demografie, sondern wir hätten jetzt, viele, viele Kinder in der westlichen Welt und nicht so viele alte Menschen, dann kann ja Fiat im Grunde weiter Party feiern und kann sich ausweiten und wachsen und Wachstum generieren. Und jetzt ist es halt so, es ist halt genau andersrum. Also Fiat will weiter wachsen, braucht Wachstum, um überhaupt zu überleben, dass sich alles zusammenfällt. Und aber Fiat kann jetzt nicht mehr wachsen, weil halt egal wie viel Schulden du druckst, du generierst kein Wachstum mehr. Du machst eigentlich nur noch Schulden für Sozialsysteme, um die Bedürfnisse zu befriedigen der alten Gesellschaft, die Bedürfnisse auch einfordern. Aber du generierst halt eigentlich kein Wachstum mehr. Und deswegen glaube ich, ist jetzt halt der Punkt erreicht, aufgrund der geburtenstarken Jahrgänge, die jetzt in Rente gehen und die halt dann dementsprechend so wenig Kinder gekriegt haben. Und der andere Punkt ist halt, wir werden auch immer älter. Und wir haben halt auch die Grenze meiner Meinung nach unserer Lebenserwartung erreicht. Deswegen glaube ich, ist halt jetzt der Punkt erreicht, wo das Fiat-System auch an den Punkt kommt, wo es nicht mehr weitergehen kann. Und jetzt kommt halt Bitcoin ins Spiel.
Darf ich da kurz einhaken?
Ja,
du hast gesagt, gerne. Die Grenze unserer Lebenserwartung. Jetzt ist im Moment Wahlkampf und ich sehe hier draußen überall so Wahlplakate, wo es Ärzte, Partei, weiß ich nicht was gibt, die einem erzählen, von wegen, sie wollen 300 Jahre leben und so ein Kram. Das sind also Prozesse. Hältst du es für komplett abwegig und unrealistisch?
Ja, das klappt. Also ich habe, glaube ich, auf X irgend so ein Wahlplakat gesehen von so einer
Partei. Ja, habe ich auch die Tage gesehen. Also ich habe das mit diesem ewigen Leben, diese Idee oder sowas, schon hier und da immer wieder mal gehört, wie realistisch. Ich habe mich aber nicht intensiv damit beschäftigt. Ich weiß gar nichts darüber. Deswegen will ich mir da jetzt nicht Wissen anmaßen. Hältst du es für bekloppt?
Ja, total bekloppt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Menschen 300 Jahre alt werden. Vor allem, die müssten dann ja, keine Ahnung, 150 Jahre fit bleiben und dann erst pflegebedürftig werden. Keine Ahnung. Also
Das ist, glaube ich, deren Vorstellung. Ja, wahrscheinlich irgendwas mit DNA-Modifikation oder sowas, was ich aber für... also ich misstraue da jedem und seit Corona schon 10-mal mehr.
Ja. Ja, also zum Punkt Anreize Bitcoin. Also ich sehe halt zwei Faktoren. Auf der einen Seite haben wir den demografischen Wandel in unserer westlichen Welt, die die ganzen Systeme an den Kipppunkt verfrachten. Und der äußert sich dann halt in nicht mehr befriedigte Bedürfnisse. Fiat-System kommt an seine Grenzen, die Verschuldung nimmt immer mehr zu. Inflation steigt aufgrund Gelddruckerei und ja, also sind halt viele Faktoren, die jetzt bei uns halt so immer mehr eintreten und halt den Anreiz steigern, sich doch mal Bitcoin zu betrachten. Und auf der anderen Seite haben wir die anderen Länder, die eine deutlich stärkere Fertilität haben, wie zum Beispiel Afrika oder auch Indien. Die sind zwar auch schon unter 2,1 Kinder, aber die sind extrem jung. Und Afrika ist halt so ein interessanter Faktor, weil die werden extremen Wachstum generieren jetzt die nächsten Jahre. Also der Anteil der afrikanischen Länder weltweit gesehen ist extrem hoch. Und die sind extrem jung und das Schöne, oder das Krasse ist halt, was heißt schön, aber das Interessante ist halt, die können sich durch Bitcoin von ihren Schmerzen lösen, durch die kaputten Währungen, die sie haben, wo die Bedürfnisse, die Defizitbedürfnisse oft nicht befriedigt sind. Also die kämpfen immer noch um ihre Defizitbedürfnisse. Auf der einen Seite sind die unter Schmerzen und sind sehr viele Menschen vor allem, viele junge Menschen, und wir sind halt extrem alt und wenig Menschen auf die Welt gesehen. Also der Anteil, nur dass wir mal Zahlen hören, wir haben ja 8 Milliarden auf der Welt und 2 Milliarden sind nur Europa, Nordamerika und Südamerika. Und das sind nur 2 Milliarden Menschen und der Rest ist alles Afrika und Asien. Also das heißt, das Potenzial in Afrika ist meiner Meinung nach ziemlich hoch. Und wir doch unserer demografischen Wandel, der jetzt halt jetzt eintritt und alles an die Grenze bringt, steigt bei uns halt auch. Also wir müssen erst unter Schmerzen kommen, bevor wir das erkennen. Und die afrikanischen Länder zum Beispiel, die sind schon unter Schmerzen und können sich durch Bitcoin lösen. Also das sind so zwei Faktoren, die ich sehe.
Ich denke halt immer irgendwie, Afrika hinkt halt hinterher, ne? Vielleicht nur 30 Jahre, vielleicht 50 Jahre oder sowas, aber deren Geburtenrate, und das hast du auch schon angedeutet, die geht auch nach unten, nur viel, viel später als bei uns. Was bei uns schon vor 50 Jahren ein Problem wird, das wird jetzt langsam, aber sicher in Afrika zu so einer Sache. Während jetzt in, ich glaube, ich habe es mal bei Ghana gelesen oder so, hat der durchschnittliche Mann noch die Vorstellung, dass er gerne 7 Kinder haben möchte. Aber das geht halt langsam, aber sicher zurück. Und wenn die auf unser jetziges Wohlstandsniveau irgendwann angekommen sind, da werden die exakt dasselbe Problem vorfinden wie bei auch. Die afrikanischen Länder sind genauso sozialistisch wie bei uns. Die versuchen genauso alles zu verstaatlichen und das Gesundheitssystem so zu betreiben, wie wir das auch machen.
Genau, und da ist halt die Frage, ob dann Bitcoin in die Quere kommt.
Ja, vielleicht rettet ganz Bitcoin ganz Afrika. Wäre natürlich wünschenswert.
Naja, und der Punkt ist, die Geburten gehen jetzt auch runter. Also wenn man sich die Fertilität von den verschiedenen Ländern in Afrika anschaut, sind im Norden von Afrika gehen die Fertilität runter. In Südafrika, da ist ja auch schon bei 2,1 Kindern. Ja. Aber der Faktor, wie wir auch in Indien haben, ist halt, dass die Gesellschaft extrem jung ist. Das heißt, die Gesellschaft hat viele junge Frauen im gebärfähigen Alter. Und es gibt ein Land in Afrika, ich muss mir das endlich mal merken, aber die haben eine Fertilität von 7 Kindern.
Ja.
Und das Durchschnittsalter ist 14 Jahre alt. Also das heißt, die Hälfte ist ein Kindergarten dort. Und Das heißt, die werden, auch wenn die Fertilität langsam sinkt, werden die nächsten Generationen extrem hohe Wachstum generieren. Ich hatte ja ganz am Anfang diese Zahlen mal gehabt mit den 2000 Menschen, die dann 1,4 Kinder kriegen. Mhm. Das heißt, dieses Potenzial, das Wachstumspotenzial geht halt bei denen in die genau andere Richtung. Und deswegen werden die nächsten Jahre extrem viel Wachstum generieren. Ja.
Etwas, was mir immer wieder im Kopf rumschwirrt, das ist im Allgemeinen im Moment so ein Trend. Ich betrachte die Leute so ein bisschen als eine Weltuntergangssekte oder Extinktionisten, Leute, die tatsächlich so Dinge behaupten wie, wir können die jetzige Bevölkerung überhaupt nicht ernähren. Und manche gehen, also ich will nicht zu tief in Verschwörungstheorien reingehen, weil man kann auch nicht jedes immer auf jede Gruppierung projizieren, aber mir begegnen durchaus Leute, die mir permanent erzählen wollen, eine Bevölkerung von 10 Milliarden Menschen sind überhaupt nicht ernährbar. Ich betrachte das als totalen Quatsch. Also soweit ich das mit Düngemitteln und so weiter beobachte, kann man noch die gesamte Bevölkerung, mit 7 Milliarden Menschen, wie sie jetzt ist, auf die Fläche von Texas projizieren. Und dort hat noch jeder ein Haus und einen Vorgarten. Und trotzdem sind nicht wenige Leute dabei, hinzugehen und zu sagen, wir müssen quasi Menschen vernichten. Kriegst du das auch mit? Ist das auch was dich beschäftigt? Bei mir macht das Angst, ehrlich gesagt. Das sind Leute, Elon Musk zum Beispiel sitzt bei Joe Rogan und hat davon erzählt, wie er mit dem Google-Mitbegründer Larry Fink, glaube ich, was oder so. Nee, ich glaube, ich schmeiß was durcheinander. Ist egal, auf jeden Fall hat gesagt, also der beschäftigt sich gerade mit KI und bei KI kommt der Gedanke auf, dass man Menschen ersetzt quasi, weil was Mensch zu Mensch macht, ist die Vernunft. Und wenn eine künstliche Intelligenz das auf Maschinen projiziert, können wir das Ganze irgendwann nicht mehr so richtig unterscheiden. Und dann hat Elon Musk gesagt, dass er da eine Gefahr drin sieht. Und der Google-Mitbegründer sagte ihm du bist also ein, auf Englisch lautet der Begriff Species, also ein jemand, der die Spezies selbst als höher stellt als eine andere. So was wir unter Menschengruppen als Rassisten bezeichnen würden, quasi auf Spezies bezogen. Ich finde das eine ganz, ganz furchtbare Entwicklung und eine furchtbare Sektenmentalität, die sich von den obersten Reihen runterzieht, was dann Leute immer wieder erzählen. Also wenn Leute tatsächlich in Massen propagieren, wir müssen im Grunde genommen Menschen zu Millionen umbringen, damit wir in irgendeiner Art und Weise unseren Wohlstand erhalten können. Mir macht das furchtbare Angst. Was denkst du dabei?
Also meiner Meinung nach ist es völliger Humbug, weil wir haben eigentlich genau die entgegengesetzte Problematik, die ich sehe.
Ja,
wir haben jetzt eigentlich kein Wachstumsproblem, sondern wir haben ein Schrumpfungsproblem, meiner Meinung nach.
Ja.
Und dieser Wachstum, der hat sich jetzt deutlich verlangsamt die letzten Jahre. Also 1800 war es so, dass wir 1 Milliarde Menschen waren. 100 Jahre später, also 1900, waren wir 2 Milliarden Menschen auf der Welt. Und 120 Jahre später sind wir 8 Milliarden Menschen geworden. Und dieses Wachstum wurde halt generiert, damals durch Europa und so weiter, industrielle Revolution und so. Und jetzt ist eigentlich der einzigste Wachstumstreiber nur noch, ich sage jetzt mal grob, Afrika und Indien.
Ja, mit anderen Worten, alles pendelt sich in ein Gleichgewicht ein, oder?
Genau, das dauert zwar noch ein paar Generationen, aber die Tendenzen zeigen schon dahingehend, dass umso mehr die Fertilität in diesen Wachstumsländern sinkt, umso schneller umso weniger werden wir wachsen. Mhm. Und ich schätze mal, keine Ahnung, jetzt sind wir bei 8 Milliarden. Ich glaube, wir haben jetzt, lass mich nicht lügen, 12 Jahre gebraucht für die vergangene Milliarde. Und das wird sich halt meiner Meinung nach auch immer weiter abschwächen. Und ich denke, das wird nicht das Problem sein. Du hattest ja vorhin industrielle Revolution auch mal kurz angesprochen. Mhm. Es ist so, dass vor 250 Jahren die Geburtenrate und die Sterberate ausgeglichen waren. Also die Menschen haben viele Kinder gekriegt, aber es sind auch viele gestorben. Und dann war es so, dass die Produktivität sehr stark gesteigert worden ist und dass sich die Menschen aus der Armutsfalle entfliehen konnten. Und damals war es so, dass die Menschen gleich viele Kinder gekriegt haben, aber die Menschen sind nicht mehr so viele gestorben. Also die Kindersterblichkeit ist sehr stark gesunken. Das heißt, die Lebenserwartung konnte gesteigert werden bei gleichzeitig vielen Kindern. Heißt, die Gesellschaft ist extrem gewachsen. Und erst nach vielen Jahren ist dann auch die Fertilität gesunken. Also dann ist die Lebenserwartung gestiegen weiter und aber auch gleichzeitig sind die Kinder weniger geworden. Und dann ist das Wachstum hat sich dann wieder abgeschwächt. Also in der Zeit, wo die Menschen gleich viele Kinder gekriegt haben, aber nicht mehr so früh gestorben sind, da hat die Gesellschaft oder die Menschheit, die weltweite, hat da ziemlich starken Wachstum generiert. Und ja, also wer mal einen kurzen Tipp, wer sich vielleicht ein bisschen noch informieren möchte, ich war in Swiss Bitcoin Konferenz, da habe ich auch einen Vortrag gehalten und dann erkläre ich das auch nochmal ein bisschen mit den demografischen Übergängen.
Ja, also verlinken wir einfach in der Videobeschreibung und aber da verlinken wir auch noch deinen, was hast du, du hast eine Telegram-Gruppe und einen Twitter-Kanal oder wo hast du am meisten Output?
Also ich habe eine Telegram-Gruppe, die nennt sich Bitcoin-Demografie.
Ja.
Da tun wir immer so ein paar Artikel auseinandernehmen und diskutieren. Ja, und ansonsten bin ich auf X unterwegs und ja, hier und da mache ich mal so ein paar Artikel, was ich geschrieben habe mit einem bekannten, der Bernhard Binderhammer. Das ist ein Ökonom aus Wien. Mit dem habe ich mal einen Artikel geschrieben. Ja, aber ich denke mal auf X folgen und wer Bock hat, halt eventuell noch in die Telegram-Gruppe zu kommen. Genau.
Jawohl. Dann würde ich vorschlagen, damit wir zum Abschluss kommen, kannst du uns mit einem Blick in die Glaskugel? Du hast schon angedeutet, bis 2035 kriegen wir ein gewaltiges Problem oder sowas. Wenn du jetzt versuchst, irgendwie in die Zukunft zu sehen, mir so ein bisschen das Szenario zu geben, was wäre das, wie du dir wünschen würdest, wie es bestmöglich laufen könnte, was das Best-Case-Szenario und was wäre das Furchtbarste, was du dir vorstellen kannst, was wäre das Worst-Case-Szenario so in den nächsten, ja, jetzt sind wir schon ein bisschen, normalerweise frage ich 5 bis 10 Jahre, aber wenn wir 35 nehmen, also etwas über 11 Jahre, sagen wir mal 15 Jahre, was wäre so deine Vorstellung, was könnte passieren und was befürchtest du, was passieren könnte?
Also meine Hoffnung liegt eigentlich in der Wahrnehmung der Gesellschaft und dass die auch die Anreize wahrnehmen, was das zu bedeuten hat. Und ich finde halt, das Problem ist, um das Individuum und die Familien auf diese Zeit vorzubereiten, ist halt, dass die Menschen das überhaupt wissen. Und viele Menschen wissen gar nicht, was Demografie ist oder was da auf uns zukommt und warum Babyboomer jetzt so ein Problem haben, wenn die jetzt oder die Gesellschaft da so ein Problem hat. Und ich glaube, das Beste ist, dass wir darüber sprechen und das finde ich halt auch bei den Bitcoinern, die machen das ja sowieso schon von Grund auf richtig, dass die sagen, die verlassen sich nicht auf den Staat, die wollen ihre Abwehrkräfte selber haben, egal ob das jetzt bei den Finanzen ist oder auch merke ich, dass ja die Bitcoiner nicht abhängig sein wollen vom Staat. Aber darin, glaube ich, ist halt auch Demografie und Demografie ganz viel mit Familie zu tun. Und ich glaube, umso früher und umso breiter das diskutiert wird, und das wird der Staat nicht diskutieren, vor allem nicht in die Tiefe, sondern das diskutieren wir in dem Austausch, dass die Menschen halt verstehen, was das zu bedeuten hat und wo wieder Abwehrkräfte gesucht werden können. Und das ist meiner Meinung nach, muss die in der untersten Ebene einer Gesellschaft gesucht werden, weil ohne Familie, ohne intakte Familien wird es keine Zukunft geben, meiner Ansicht nach. Und das ist eigentlich meine Hoffnung, dass hoffentlich die Menschen in der Breite halt verstehen, was da auf uns zukommt und was man dagegen machen kann. Und die sind halt nicht, die Risiken sind nicht am Staat oder zentralen Regulierungen zu suchen, weil am Ende des Tages wird alles wieder auf die Familie zurückkommen, meiner Meinung nach. Aber ich habe halt, jetzt zum negativen Seite, habe ich halt schon Bedenken, dass die Breite das nicht checken wird oder halt gar keine Möglichkeit mehr hat, weil die Zeit einfach zu knapp ist. Genau. Mhm.
Ich will mal kurz noch hinzufügen. Ich habe in den auf ein paar 21 Stammtischen schon gehört von Leuten, die bereits Kinder haben, haben gesagt, mein Sohn, meine Tochter, die kriegen ihr Taschengeld in Bitcoin.
Ja.
Und das finde ich eigentlich eine ganz clevere Methode, um sehr, sehr früh Leuten eine ökonomische Form der Eigenverantwortung direkt beizubringen. Machst du das auch schon so? Du hast auch Kinder, ne?
Ja, ich habe zwei Töchter, die sind jetzt 7 und 5.
Ach so, ist mir vielleicht ein bisschen früh.
Ja, aber so ein bisschen, also die hat letztens in der Schule Geld gehabt. Und dann habe ich gesagt, und was habt ihr mit Geld gelernt? Und was hat sie mir gesagt? Man darf es nicht drucken.
Schön, wunderbar, großartig. Ich habe Hoffnung in die Zukunft, muss ich dir ganz ehrlich gestehen. Also immer, wenn ich da mit Bitcoinern spreche, da bin ich immer großartig gut drauf. Immer wenn ich mit Leuten spreche, die politisch denken, da bin ich immer wahnsinnig deprimiert.
Also ich hoffe, du hast das jetzt falsch verstanden. Also der Lehrer hat gesagt, man darf das halt nicht fälschen, also nicht seinen eigenen Drucker drucken. Ja. Da habe ich nur gedacht, ja.
Also ich habe jetzt gedacht, deine Tochter hat es gesagt, aber ja.
Nein, das hat es noch nicht gesagt. So, okay. Fit ist er nicht.
Ja. Ja, super. Also, um zum Abschluss zu kommen, Twitter-Kanal, deine Telegram-Gruppe und deinen Vortrag bei der Swiss Bitcoin Conference haben wir unten in der Videobeschreibung. Urs, ich danke dir fürs Gespräch und liebend gerne noch ein paar letzte Worte, wenn du noch was zur Demografie anzumerken hast, was wir noch nicht besprochen haben.
Ach, ja, große Anmerkung habe ich jetzt nicht mehr, aber auf jeden Fall ein echt schönes Gespräch mit dir und hat mir viel Spaß gemacht. Ja, die Zeit, wir hätten wahrscheinlich noch viel mehr quatschen können, aber irgendwann muss man auch mal aufhören.
Genau.
Und ja, mit auf dem Weg würde ich allen Bitcoinern mitgeben, ihr macht es schon richtig.
Super, alles klar. Vielen Dank.
Ciao.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.